Lukas Kapitel 12, die Verse 16 bis 21. Lukas 12, von Vers 16 ab, ein Gleichnis. Jesus sagt, er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter daliegen und viele Jahre, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Jesus Christus stellt uns hier in diesem Gleichnis einen Mann mit vielen vorbildlichen Eigenschaften vor die Augen. Dieser reiche Bauer war ein energischer und erfolgreicher Mann. Er war sicher auch ein fleißiger Arbeiter. Es heißt hier, sein Feld hatte viel eingetragen. Ich bin selbst in einer ländlichen Gegend aufgewachsen und ich weiß, dass fleißige Bauern von einem Stück Land viel mehr Ernte erzielen können als träge Bauern, auch wenn das Land die gleiche Bodenbeschaffenheit hat. Es liegt ja auch an dem Einsatz, an den Methoden der Kultivierung und all diesen Dingen. Und dieser Mann war fleißig gewesen. Sein Feld hatte viel eingetragen. Aber er war auch ein guter Geschäftsmann mit hervorragendem Geschäftssinn. Er wusste genau, wie man sein Geld anlegen muss. Er verstand etwas von Kalkulation und Investition. Er erweiterte nämlich seinen Betrieb zur rechten Zeit. Und nun wollte der Kornbauer seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Er hatte etwas aufgebaut, worauf er stolz sein konnte. Er hatte es zu etwas gebracht, sein Lebenswerk konnte sich wirklich sehen lassen. Jedermann in seinem Ort sollte ihm bestimmt Ehre und Anerkennung. Er war ein weiser Mann in den Augen der Welt. Aber in den Augen Gottes war dieser Mann ein Narr. Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man dein Leben, deine Seele von dir fordern. In den Augen Gottes war dieser Mensch also ein Tor. Wir fragen nun, warum nennt Gott diesen Mann, der doch so hervorragende Eigenschaften hatte, der das so gut gemanagt hat alles, warum nennt Gott diesen Mann einen Narren? Antwort: Weil er trotz des vielen Positiven in seinem Leben Wesentliches vergessen hatte, nämlich vier entscheidende Dinge. Wir wollen miteinander nachdenken über die vierfache Vergesslichkeit der reichen Menschen. Wir verfolgen das mal auf der Folie mit, dass wir das uns auch besser einprägen können. Wir sehen die vierfache Vergesslichkeit des reichen Menschen schlechthin. Nicht nur bei diesem Kornbauer, das ist ein Beispiel für viele. Vielleicht auch für einzelne unter uns. Die vierfache Vergesslichkeit, nämlich erstens, er vergaß den reichen Gott über sich. In den 5 Versen dieses Gleichnisses sagt der Mann 5-mal ich. In Vers 17 und 18 lesen wir das. Er fragt: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen. Ich will zu meiner Seele sagen und so weiter. Da sehen wir, wie das Ich dieses Menschen im Mittelpunkt seines Lebens steht. Sein Ego. Egozentrisch lebt er vor sich hin. Und dann sagt er 5-mal mein, meine Früchte, meine Scheune, mein Korn, meine Güter, meine Seele. Da sehen wir, was sein Lebensinhalt war, worum sich alles drehte. Ich, icher am ichsten. Das ist nämlich das Lebensmotto vieler Menschen heute auch. Gott hingegen kommt in seinem ganzen Denken und in dem Ausdruck hier überhaupt nicht vor. Von Gott spricht er nicht. Gott ist überhaupt nicht einbezogen. Dieser Mann hatte keinen Sinn für Gott. Den reichen Gott über sich, der reich ist über allen, die ihn anrufen, hatte er völlig vergessen. Nein, vielleicht nicht völlig vergessen. 4 bis 5 Mal im Jahr ging er vielleicht zur Kirche, wie die Bauern in meinem Heimatort. 3 Mal im Jahr sind sie mindestens in der Kirche. Ostern, Weihnachten und am Erntedankfest. Naja, gut, fast völlig vergessen. Dieser Getreidebauer war vielleicht kein Atheist. Er glaubte vielleicht sogar, dass es einen Gott gibt. Er zog vielleicht auch den Namen Gottes nicht in den Schmutz. Er war kein Lästerer. Aber Gott spielte keine Rolle in seinem Leben. Gott passte überhaupt nicht ins Bild. Gott wurde nicht beachtet, einfach ausgelassen. Gott war vielleicht im Herrgottswinkel, wie die Österreicher sagen. Da gibt es so einen Winkel, wo dann das Kruzifix hängt. Das ist der Herrgottswinkel. Da hatte Gott seinen Platz, aber ansonsten soll er mich bitte in Ruhe lassen. In seinem Leben drehte es sich alles um sein Ich, um seine kleinen Götter. Geld, Ehre, Beruf, Erfolg, Vergnügen. Das waren seine Götter. Den ewig reichen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der reich ist an Vergebung, an Friede, an Freude, an Gerechtigkeit, an Geborgenheit, an Leben, den hat er einfach vergessen. Wisst ihr, man muss kein Kornbauer sein, um eine solche Lebenshaltung zu praktizieren. Ich glaube, dass das auf viele unserer Zeitgenossen zutrifft. Den reichen Gott über sich einfach vergessen. Dieser Mann hatte eine zweite Vergesslichkeit. Er vergaß seinen armen Nächsten neben sich. Nachdem ihn Gott mit vielen Gütern gesegnet hatte, sagte er zu sich selbst: Liebe Seele, du hast nun einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Und der Nächste, der Blinde, der Bettler, von denen es damals so viele gab, der Notleidende, die vielen Bedürftigen, die Witwen und Waisen, die waren auch nicht in seinem Blickfeld. Die kamen auch nicht vor. Die sollen selber sehen, wie sie zurechtkommen. Faules Pack, mir ist auch nichts in den Schoß gefallen. Jeder ist sich selbst der Nächste. So mag er vielleicht am Stammtisch argumentiert haben. Und dann hing noch ein Schild an seiner Tür von seinem feudalen Gutshaus: Betteln und Hausieren verboten. Er vergaß den armen Nächsten neben sich. Das war sicher eine große Not damals, dass er dieses biblische Gebot der Nächstenliebe völlig missachtete. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist heute noch eine viel größere Not, wenn Menschen, die sich Christen nennen, dasselbe tun. Wenn Menschen, die sich Christen nennen, auch keinen Blick haben für den armen Nächsten neben sich. Wisst ihr, wir machen uns schuldig, auch durch mangelnde Opferbereitschaft, durch mangelnde Bereitschaft zum Teilen. Die Bibel sagt, wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Natürlich können wir nicht alles Elend und alle Not dieser Welt beseitigen. Das können wir nicht. Vielleicht ist unsere Hilfe auch nur ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Aber wenigstens viele Tropfen. Sie können auch schon im Leben Einzelner etwas bewirken. Und noch schlimmer ist es vielleicht, wenn wir als bekehrte Christen durch fehlendes Zeugnis von Jesus uns an den Nächsten schuldig machen. In einem Jugendraum las ich einmal die Worte: Was sollen wir vor Gott sagen, wenn wir zu ihm kommen ohne die anderen? Was sollen wir sagen, wenn wir zu ihm kommen ohne die anderen? Natürlich können wir die Menschen nicht bekehren. Wir können sie nicht zu Christen machen. Aber wir können ihnen Zeugnis geben. Und das wollen wir. In unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Umfeld, auch jetzt in dieser Stadt, in dieser Woche, in besonderer Weise durch die Abende, die vor uns liegen. Menschen ohne Jesus gehen ewig verloren. Lasst uns das immer neu in unser Bewusstsein bekommen. Die Bibel sagt das mit aller Deutlichkeit. Menschen, die nicht Jesus Christus als ihren Erretter und Herrn haben, gehen verloren für eine Ewigkeit. Wir sind ihnen das rettende Evangelium schuldig. Menschen um uns sind wie Verdurstende in der Wüste. Sie irren umher ohne Wasser. Und wir sind Menschen, die zum großen Teil die Oase gefunden haben, das Wasser. Wir kennen die Quelle. Wir wissen, wo man das Leben gerettet bekommen kann. Und dahin wollen wir Menschen verweisen. Nicht zu einer Gruppe, nicht zu uns als Gemeinde, sondern zu Jesus Christus, zu ihm allein, zu einer Person. Dieser reiche Landwirt vergaß seinen armen Nächsten neben sich. Liebe Brüder und Schwestern, bei uns soll es nicht so sein. Der Apostel Paulus sagt, euer Überfluss diene ihrem Mangel. Und wir gehören in den Maßstäben der dritten Welt gemessen, alle zu den Reichen. Es gibt noch graduelle Unterschiede unter uns, das ist klar. Das sind aber nur graduelle Unterschiede, keine prinzipiellen. Wir sind alle reich, wir, die wir hier sind in diesem Raum, im Verhältnis zu denen, die nur ein Wellblech über dem Kopf haben und nicht mal ein Liter sauberes Wasser am Tag. Wir haben mit unseren Kindern gerade in den letzten 2 Wochen einen Vers gelernt. Lasst uns Gutes tun an jedermann, am meisten aber an denen, die auch glauben. Das soll unser Lebensmotto, unser Prinzip sein. An jedermann, am meisten aber da, wo wir in unseren eigenen Reihen innerhalb der Gemeinde Not sehen. Ein weiterer Fehler war, dass der Reiche seine leere Seele in sich vergaß. Er sagt, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Ruh dich aus, iss und trink und habe guten Mut. Merkt ihr seinen Trugschluss? Dieser Mann spricht, als ob seine Seele Korn und gute Früchte essen könnte. Und die eigentliche Nahrung blieb er seiner Seele schuldig. Und damit gleicht er auch wieder dem Menschen unserer heutigen Wohlstands- und Konsumgesellschaft. Er ist geradezu ein Prototyp. So sagen die Menschen auch heute. Iss und trink und habe guten Mut und genieße das Leben. Und der Trugschluss ist, als könnte man all die Konsumgüter als Nahrung für die Seele verwenden. Wie viele Zeitgenossen denken völlig materialistisch, verweigern ihrer Seele die Nahrung, füttern sie mit falschen Dingen. Ich hörte dazu einmal ein sehr einleuchtendes Beispiel. Stell dir einmal vor, du bist arm, du hast keine Nahrung und du bist wirklich auf der Suche nach dem, was deinen Bauch füllen kann, und ich bin reich und lebe im Überfluss und du kommst zu mir an meine Tür völlig ausgehungert und du kommst in meine Wohnung und dann sage ich, ja, du Armer, wie lange hast du denn nichts gegessen? Ach, schon tagelang. Und dann sage ich, komm mal her, ich habe hier ein sehr schönes Bild. Es ist ein Rembrandt, original Rembrandt. Schau es mal lange genug an und dann wird deine Seele satt werden. Und dann wirst du sagen, meine Seele, der geht es gar nicht schlecht, ich brauche was für den Magen und davon werde ich nicht satt. Ist doch Unsinn, ein hungriger Mensch braucht Brot, dem nützt ein schöner Kulturgegenstand nichts. Oder ich würde zu dir sagen, komm, höre wunderbare Musik, ich habe hier Vivaldi auf CD in exzellenter Qualität, höre Vivaldi. Und du wirst sagen, ich pfeife auf Vivaldi, ich möchte ein Stück Brot. Wir haben das manchmal in Karlsruhe erlebt, als wir noch in der Innenstadt wohnten und da kamen manchmal auch wirklich hungrige Gesellen an unsere Tür. Und da kannten wir einen, das war der Ingo, ein baumlanger, hagerer Kerl. Der war schon etliche Male bei uns gewesen und einmal war er wieder total ausgehungert an unserer Tür. Und dann habe ich gefragt, was willst du denn essen? Ja, Spiegeleier. Habe ich ihm 6 Spiegeleier in die Pfanne gehauen und Brot dazu. Und dann hat der Kerl geguckt, wo mehr herkommt. Da habe ich ihm nochmal 4 in die Pfanne gehauen. Und dann hat er mehrere Brote, 10 Spiegeleier, 2 Bananen und eine Flasche Sprudel hintereinander weggeputzt. Ein spindeldürrer Kerl. Ich habe mich gefragt, wo er das hingetan hat. Aber so ist das, wenn die Leute ausgehungert sind, dann hätte ihm Vivaldi und Rembrandt nichts genützt. Er wollte Spiegeleier und Brot. Siehst du, und so ist das mit deiner Seele. Die Bedürfnisse deiner Seele sind genauso wirklich wie die Bedürfnisse deines Leibes. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den wir uns einprägen sollten. Die Bedürfnisse unserer Seele sind genauso Realität, Wirklichkeit, wie die Bedürfnisse unseres Leibes. Und nun können wir uns ja mal prüfen, wie viel Zeit wir täglich für unseren Leib aufwenden und wie viel Zeit für die Bedürfnisse unserer niemals sterbenden Seele. Eine Stunde im Bad gestanden, aber vielleicht keine 5 Minuten gebetet. So ist oft das Verhältnis. Aber wir wollen das einfach mal genau anschauen. Unser Leib braucht Kleidung. Ich sehe niemanden, der unbekleidet hierher gekommen ist. Unser Leib braucht Kleidung, aber unsere Seele auch. Die Seele braucht das Kleid der Gerechtigkeit. Das Kleid, das Jesus am Kreuz hergeschenkt hat, als er dort nackt am Kreuz angenagelt war. Da schenkte er das Kleid seiner Gerechtigkeit, seiner Sündlosigkeit und Heiligkeit her. Und jeder, der weiß, dass er ein schmutziges Kleid hat vor Gott, der kann dieses schmutzige Kleid abgeben und das reine Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi anziehen. Damit sind wir vor Gott bekleidet. Dieses Kleid braucht unsere Seele. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ohne dieses Kleid der Gerechtigkeit fahren wir mit Pauken und Trompeten zur Hölle. Unser Leib braucht Nahrung. Ich glaube, es ist niemand ohne Frühstück hierher gekommen. Es gibt da so ein paar Spezialisten, die immer erst mittags was essen, aber vielleicht haben die allermeisten schon gefrühstückt heute Morgen. Aber unsere Seele braucht auch Nahrung. Sie braucht die gute Nahrung des Wortes Gottes. Christen sind Leute, die automatisch und selbstständig täglich in der Bibel lesen. Nicht um irgendein Gesetz zu erfüllen, sondern weil sie erkannt haben, die Seele braucht Nahrung und sie findet sie im Wort Gottes. Lies deine Bibel nicht nach dem Lustprinzip. Ja, wenn ich Lust habe, dann lese ich wieder. Der Teufel wird schon dafür sorgen, dass du keine Lust hast. Verlass dich drauf. Nicht nach dem Lustprinzip leben als Christ. Der Herr hat uns ein neues Lustprinzip geschenkt. Und das steht im Psalm 37, Vers 5. Da steht, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist unser Lustprinzip. Und so wollen wir nicht nach Lust und Laune beten oder Bibel lesen oder in die Gemeinde gehen oder für den Herrn wirken, sondern aus Einsicht. Unser Leib braucht Kleidung, er braucht Nahrung und er braucht Ruhe. Deswegen schlafen wir in der Nacht, manchmal auch am Tag. Manche sagen, der Schlaf der Predigt ist der gesündeste, wie jene alte Frau, die konnte nachts nicht mehr schlafen. Dann hat sie zu ihren Kindern gesagt, Kinder, tragt mich noch mal in die Stund, da habe ich immer so gut geschlafen. Aber das ist nicht so die rechte Einstellung. In der Predigt sollte man wach sein und aufhören, weil die Seele Nahrung braucht und weil sie Ruhe braucht. Unser Leib braucht Ruhe und die Seele auch. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht, die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Warum vernachlässigen wir über all dem Streben nach Geld, nach Luxus, nach Vergnügen, nach Ehre, nach Anerkennung? Warum vernachlässigen wir die Bedürfnisse unserer unsterblichen Seele? Die Bibel sagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und warum machen wir das eigentlich? Warum streben wir denn so? Es ist oft so, wie jemand gesagt hat, wir leisten uns mit dem Geld, das wir nicht haben, oft Dinge, die wir gar nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die wir gar nicht mögen. Warum machen wir das eigentlich? Das ist doch verrückt. Und das sollten wir aussteigen aus diesem Streben und ganz neue Werte in unserem Leben erkennen. Eine letzte Vergesslichkeit wollen wir uns anschauen von diesem reichen Mann. Er vergaß die lange Ewigkeit vor sich. Während er noch in den kühnsten Träumen schwelgte und da sich Gedanken machte und die Scheunen schon sah, wie er die vergrößerte, da kam der himmlische Gerichtsspruch zu ihm: Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Er rechnete einfach nicht mit der Unsicherheit seines Lebens. Nichts ist so sicher wie der Tod und nichts so unsicher wie das Leben. Der Tod fragt nämlich nicht danach, welche Träume wir noch haben, welche Pläne, welche Ziele. Er reagiert, er regiert mit eiserner Hand. Gott sagt, heute Nacht. Weißt du, die Vergangenheit deines Lebens gehört dir nicht und die Zukunft gehört dir auch nicht. Dir gehört nur der gegenwärtige Augenblick, der gehört dir. Und da heißt es in einem Liedvers, heut lebst du, heut bekehre dich, ehe es morgen wird, kann's ändern sich. Gott kann durch ein Ereignis alle Güter, Häuser und Sparkonten von uns wegnehmen. Aber was noch viel realistischer ist, ist die Tatsache, dass Gott uns in einem Augenblick von allen unseren Häusern, Gütern und Sparkonten wegnehmen kann. Und für wen wird es sein, was du gesammelt hast? Für wen wird es sein? Irgendjemand wird es sich dann teilen oder unter den Nagel reißen, aber du hast nichts mehr davon. Du kannst nichts mitnehmen. Das Leichenhemd hat keine Taschen, sagt der Volksmund völlig zu Recht. Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Oder ist vielleicht jemand unter uns, der ehrlicherweise in seinem Herzen sagen muss, ich habe den Narren gespielt, genau wie dieser Mann. Jim Elliot hat einmal gesagt, dieser Mann, der sein Leben als Familienvater in Ecuador gelassen hat, unter den Aucas, ermordet wurde, aber später kamen viele von diesen Aucas zum Glauben und heute gibt es dort Gemeinden. Jim Elliot hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, auf dass er gewinne, was er nie mehr verlieren kann. Was für ein weiser Satz. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, damit er gewinne, was er nie mehr verlieren kann. Das ist weise. Der ist kein Narr, der diese Lebenshaltung hat. Ja, da haben wir es nochmal, dass wir es uns tiefer einprägen können. Ein ganz weiser Satz von Jim Elliot. Der reiche Kornbauer praktizierte eine vierfache Vergesslichkeit, wir haben es gesehen. Er vergaß den reichen Gott über sich, den armen Nächsten neben sich, die leere Seele in sich und die lange Ewigkeit vor sich. Aber so soll es bei uns nicht sein. Wir wollen ankämpfen gegen diese eigenartige Vergesslichkeit. Und da gibt es so ein paar geistliche Knoblauchdragees, die uns da helfen können gegen diese Vergesslichkeit. Und die darf ich zum Schluss noch nennen. Wir wollen nicht Vergesslichkeit praktizieren, sondern Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ihr Lieben, wir haben so viel Grund zum Danken. Wir haben am Anfang die Danklieder gesungen und ich hoffe, sie kamen uns so recht aus dem Herzen. Wir haben so viel Grund zum Danken. Gott überschüttet uns mit äußerem Segen. Jedes Jahr schenkt er uns die Früchte und Felder aus unseren Gärten, die Früchte und alles, was da gewachsen ist. Jeder Apfel, jede Kartoffel, jedes Brot, jeder Liter Milch, jeder Liter sauberes Wasser ist ein Geschenk von Gott. In einer Welt, in der Millionen hungern, haben wir Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Wir haben manchmal 10 verschiedene Käsesorten zu Hause im Kühlschrank vielleicht. Wir können nur danken. Womit haben wir das alles verdient? Für Wohnung und Heizung, für Schule und Beruf, für unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung, für die Glaubens- und Gewissensfreiheit in unserem Land, für die medizinische Versorgung, für jeden unfallfreien Kilometer und für jeden schmerzfreien Augenblick. Alles unverdient. Grund zum Danken. Der Dank Gott gegenüber soll mehr und mehr unser Leben prägen. Friedrich von Bodelschwing, ein Mann, der auch viel Schweres erlebt hat in seinem Leben, aber er hat gesagt, die größte Kraft im Leben ist der Dank. Dass unser Leben mehr vom Dank geprägt wäre, weniger vom Jammern und Vergleichen und Murren, sondern mehr vom Dank. Das ist eine Kraft für unser Leben. Die Ewigkeit wird einmal damit ausgefüllt sein, Gott zu preisen und zu danken. Vor allen Dingen für seine größte, für die unaussprechliche Gabe, die er uns gegeben hat, in Jesus Christus, seinem Sohn. Und das Zweite, was uns hilft gegen diese Vergesslichkeit, ist auch Genügsamkeit. Die Bibel sagt, es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich genügen, wer auch einmal genug haben kann. Gottselige Menschen können mit wenigem zufrieden sein. Gottselige Menschen sind Menschen, die selig sind in Gott, die in Gott ihre Seligkeit gefunden haben, ihr Ein und Alles, den Gott alles bedeutet. Weltselige Menschen können nie genug kriegen, weil sie an der falschen Stelle suchen. Jemand hat einmal gesagt, unglücklich sein heißt, etwas krampfhaft suchen und nicht wissen was. Das kennzeichnet das Leben vieler Menschen, auch bei mir früher. Etwas krampfhaft suchen und eigentlich gar nicht wissen was. Der Apostel Paulus hatte gefunden, er war selig in Gott und er schrieb an die Philipper, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Weltmenschen müssen beim Sterben sagen, die Welt war mein Leben, jetzt wo ich sie verlassen muss, ist Sterben mein Verlust. Was für ein Unterschied. Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn, Christus ist mein Leben. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du Gott oder weltselig? Es wird einmal offenbar werden. Menschen, die in Jesus das größte Glück gefunden haben, werden frei vom weltlichen Materialismus und können auch mit wenigem zufrieden leben und wirken. Und noch ein letztes. Dankbarkeit, Genügsamkeit, Freigebigkeit. Das ist ja nur logisch. Wer frei ist von Habsucht und Materialismus, dem wird ein offenes Herz geschenkt und eine offene Hand. Der kann teilen, der kann abgeben, der kann wirklich weitergeben. Nicht nur so ein Splitter vom Überfluss, sondern der kann wirklich geben. Darüber hinaus gibt es ohnehin für Geld und Gut keine bessere Verwendung als für den Herrn und für sein Reich. Wisst ihr, dass es alarmierend ist, je mehr der Wohlstand in unserem Land wächst, desto mehr haben Missionswerke Spendenrückgang zu verzeichnen. Ist das nicht eigenartig? Ist das nicht eine komische Entwicklung? Eine seltsame? Laut Statistik haben wir zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland, die ja an führender Stelle steht im Blick auf Wohlstand, vielleicht an erster, zweiter, dritter Stelle in der Welt, laut Statistik 60 D-Mark pro Jahr an Spendenaufkommen pro Kopf. 60 D-Mark pro Kopf pro Jahr. Das ist das Essen einer kleinen Familie in einem Restaurant. Pro Kopf pro Jahr. Ist doch eigenartig. Freigebigkeit. Solche, die in Christus, in Gott alles gefunden haben. Sie werden los vom Materialismus. Ihre Hand entkrampft sich, sie können loslassen. Sie erfahren eine Umwertung ihrer Werte und sie können wirklich geben. Überall da, wo Not ist. Und dazu möchte uns der Herr heute ermutigen, dass wir dem materialistischen Streben dieser Welt einen dankbaren, einen freigebigen, einen gesegneten Lebensstil entgegensetzen, der nach dem Reich Gottes trachtet. Lasst uns nicht dem reichen Kornbauer gleichen mit seiner vierfachen Vergesslichkeit, sondern lasst uns Menschen sein, die selig sind in Christus, in Gott und somit ganz andere Werte haben für ihr Leben. Wir wollen über dem, was wir gehört haben, still werden, vielleicht zusammen aufstehen und beten. Herr, unser Gott und Vater, wenn wir jetzt so vor dich kommen, dann müssen wir zuerst unsere Vergesslichkeit vor dir bekennen. Was sind wir doch für unwahrscheinlich vergessliche Leute? Wie schnell haben wir all das vergessen, was du uns schon Gutes getan hast in unserem Leben und immer wieder tust. Herr, das beugt uns, dass unser Herz so vergesslich ist, auch wir, die wir dich kennen, die wir mit dir leben. Wie schnell sind wir im Klagen und Jammern. Danke, dass du uns heute Morgen durch dieses Wort, durch dieses Gleichnis vor die Augen gestellt hast, diese Vergesslichkeit am Beispiel dieses Mannes. Lass es in unserem Leben nicht so sein. Lass uns dich nicht vergessen, den reichen Gott über uns, den armen Nächsten neben uns, die Seele in uns und auch nicht die Ewigkeit vor uns. Lass es uns nicht vergessen. Gib, dass doch unser Leben geprägt ist von deiner Gegenwart, vom Gottesbewusstsein. Lass es geprägt sein von Dankbarkeit, von Genügsamkeit und Freigebigkeit, auch hier in diesem materialistischen Umfeld, in dem wir leben. Ach Herr, wir danken dir, dass du uns da hilfst, auch durch das Vorbild unseres Herrn Jesus. So wollen wir jetzt miteinander auch danken für all den Segen, den du uns geschenkt hast, in diesem Jahr, für die gute Ernte, dass unsere Kühlschränke und Gefriertruhen voll sind, unsere Vorratslager. Herr, wir denken aber auch an die notleidenden Menschen in unserem Land und vor allem in der dritten Welt. Herr, gib doch, dass unser Überfluss auch ihrem Mangel dienen kann. Schenk doch, dass auch in den Strukturen von EG und anderen Einrichtungen Ausgleich geschaffen wird, dass nicht Menschen verhungern müssen in Afrika und überall, weil ihnen das einfach das Wesentliche fehlt, dass sie nicht mal das Existenzminimum haben. Herr, bitte, hilf, dass wir das Unsere dazu tun können, wo wir Gelegenheit haben. Und wir preisen dich, dass du uns den Wohlstand nicht zum Verhängnis werden lässt, sondern dass du es uns gibst als Segen, dass wir es auch genießen dürfen vor dir. Amen.